Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Mathematik vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Und heute geht es um den Satz des Pythagoras und seine Zugänge. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen. Heute ist mein Gast Dr. Marie-Christine von der Bank. Marie vereint Theorie und Praxis par excellence durch ihre Rolle als Lehrerin für Mathematik und Geschichte und als Forscherin für Mathematikdidaktik an der Uni des Saarlandes. Außerdem ist sie Herausgeberin beim Friedrich Verlag und hat gerade bei Mathematik Lehren eine Ausgabe zum Thema Pythagoras vielfältig erleben veröffentlicht. Wir sprechen also heute darüber, was es bei dem Unterrichten vom Satz des Pythagoras so zu beachten gilt. Marien, schön, dass du da bist. Da du ja auch Geschichte unterrichtest, bieten sich da so viele mögliche Einstiege in dieses Gespräch an. Und eine, mit der ich hier vorab starten möchte, liebe Marie, ist die Historie zu Pythagoras. Weil was mich total fasziniert hat in unserem Vorgespräch, war dieser kleine Satz, Pythagoras hatte kein a² plus b² gleich c². Und da ist es mir, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass, ja stimmt, das war ja damals noch gar nicht da. Und er hatte die Buchstaben auch nicht, weil er halt Grieche war. Und ja, der Einstieg, die Einlage hier, wie hat er denn damals Pythagoras gedacht?
Ja, ist ein ganz spannender Aspekt, der, glaube ich, auch vielen so gar nicht bewusst ist, dass wir heute eine Mathematik aufschreiben können und sprechen können, die den antiken Mathematikern völlig fremd war, unsere formal-algebraische Schreibweise, das Pluszeichen beispielsweise ist mal gerade 500 Jahre alt, von der Potenzschreibweise, die in der Gleichung, die du uns gerade genannt hast, steckt, ganz zu schweigen. Das heißt, Mathematik wurde früher anders gemacht oder in einer anderen Spielart, die wir heute auch noch kennen und die auch im Unterricht noch Platz haben sollte, beispielsweise konstruktiv-geometrisch. Da sind wir gerade bei den Bildern wieder. Wenn du deine Gleichung, die Quadrate, die du darin hast, tatsächlich als Quadrate, nämlich als geometrische Form eines Quadrats siehst und die noch passend um ein rechtwinkliges Dreieck rum an den Kathet und an der Hypotenuse platzierst, dann hast du nämlich die Pythagoras-Figur. Das ist eine Aussage über die Flächengleichheit der Kathetenquadrate und des Hypotenusenquadrats. Und so kann Pythagoras auch schon Pythagoras gemacht haben.
Habt ihr in eurem Artikel auch einen sehr schönen Zweiteiler eigentlich nur fallen lassen, nämlich jeder Mensch denkt Mathematik anders. Und gerade bei dem Thema Geometrie, was wir eigentlich was Visuelles ist, und jetzt sprechen wir hier in der Podcast-Folge, wie denkt man denn Mathematik oder wie denkst du Pythagoras innerlich, wenn du darüber sprichst? Also anders, wie repräsentierst du dieses Konzept Pythagoras?
Ich bin natürlich wie alle meine Kolleginnen und Kollegen als Lehrperson darauf getrimmt, verschiedene Sprachformen von Mathematik zu sprechen. Wir haben gerade über die konstruktiv-geometrische gesprochen, nämlich über das Pythagoras-Bild, das auch bei mir sofort, ich nenne das immer mathematisches Kopfkino, so aufploppt. Ja, das geht natürlich mit oder ohne Koordinatisierung. Natürlich ist es auch die formal-algebraische Sprache, diese Gleichung, die ich habe, die aber bei mir eher an den Quadraten, an den Seitenlängen dann vielleicht sogar als A, B und C dran steht. Und als übersetzende Sprachform dazwischen dieses Verbal-Begriffliche, was wir beide jetzt auch gerade machen, um über die Bilder zu sprechen, kann ich ja auch einfach sagen, für ein rechtwinkliges Dreieck habe ich genau diese Beziehung, diese Flächengleichheit zwischen den Kathetenquadraten und dem Hypotenusenquadrat. Du hast gerade gesagt, unterschiedliche Menschen denken Mathematik unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Zugänge. Und je nachdem, wie ich meinen Zugang wähle, habe ich natürlich auch eine ganz andere Sichtweise. Und daraus ergeben sich auch unterschiedliche Interessen, auf den Satz des Pythagoras zu schauen. Schaue ich eher geometrisch, dann ist der Pythagoras für mich nicht nur eine Aussage über Flächen, die ich treffen kann, sondern auch das Universalmittel, um Abstände zu bestimmen. Mag das in der Ebene sein, mag das im Raum sein, denn auch den Pythagoras kann ich in den Raum tragen. Spiralkurrikular sind wir da mit dem Skalarprodukt beispielsweise in der Oberstufe drin. Ich kann aber natürlich auch den Satz des Pythagoras arithmetisch interpretieren über die pythagoreischen Trippel, über Zahlentrippel, die mir besondere Eigenschaften erfüllen. Und dann bin ich beispielsweise, jetzt denken wir spiralkurrikular nochmal runter, bei den Figurierungen, bei figurierten Zahlen in Klassenstufe 5, 6.
Jetzt muss ich gestehen, mein Matheunterricht war durchwachsen, sagen wir es mal so. Ich hatte eine wirklich tolle Lehrerin, aber nur für ein halbes Jahr. Und dann plätscherte der Rest eher so dahin. In Physik und Chemie, ich bin ja Chemie- und Physiklehrer ursprünglich, war das anders. Da hatte ich fantastische Lehrer und da ist sehr viel hängen geblieben. Und bei Pythagoras muss ich wirklich gestehen, ich kann mich nur an a² plus b² gleich c² erinnern. Und da ist nichts wirklich Signifikantes hängen geblieben. Jetzt ist aber der Punkt genau der, dass du dafür plädierst, diese Euphorie und Freude beim Entdecken wieder zu fördern. A, weil das Mathematiker von sich auch behaupten, dass sie das machen, weil sie Spaß dran haben. Und gleichzeitig dieser Gedanke aber auch so ein bisschen deine Botschaft ist, wenn du Erstsemester unterrichtest, na, warum macht ihr denn Mathe? Und jetzt wäre eine Frage dazu, wie kann man denn das machen, dass Pythagoras spannend und interessant ist? Und jetzt stell dir vor, du müsstest mir jetzt diese alten Wunden heilen, die ich durch meine Mathelehrer quasi noch mit mir trage.
Ja, also zunächst mal hört man ja bei dir sehr gut raus, dass du ja deine Fächerwahl hinterher auch getroffen hast aufgrund von Persönlichkeiten, mit denen du zusammen warst im Unterricht. Ne? Du hast ja gerade ganz begeistert, man hört das ja auch in deiner Stimme gesagt, ja, in Physik und Chemie, da hatte ich Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich was in mir bewegt haben. Und ich glaube, es ist ein ganz großer Appell an uns Lehrpersonen, wir machen einen Unterschied. Und das ist eine riesige Chance, die wir haben. Wir sind Mathelehrer, weil wir uns das ausgewählt haben. Ich finde das immer. Ja, so eine ganz große Chance, wenn ich Erstsemester habe oder auch meine Abiturientin aus den 12er-Kursen raus und ich sage, ihr habt bald das Abitur in der Tasche und damit steht euch die Welt offen. Ihr dürft jetzt wirklich frei wählen, was ihr mit eurem Leben machen wollt. Und da sollte man eine gute Begründung haben, um die nächsten 30, 35 Jahre in einen Job zu gehen, den man dann auch wirklich, ja, mit allem Emotionalen und nicht Kognitiven, was man so mitbringt, ausfüllen kann. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich deine Wunden heilen kann, dann kann ich dir sagen, dass ich es zumindest bei Schülerinnen und Schülern noch versuchen kann. Und ich glaube, wir Lehrpersonen können uns fragen, was finden wir tatsächlich das Spannende daran? Was macht für uns immer noch mal den Horizont auf? Ich glaube, dass wir mit Pythagoras dadurch, dass es so ein tradierter Inhalt ist, eigentlich eine gut ausgebaute Straße haben, zu der es viel Material gibt, die man sicher befahren kann. Dass für uns aber auch die Fahrt mit unseren Schülerinnen und Schülern spannender wird, wenn man mal den Blick in die Landschaft schweifen lässt, wenn wir aufblicken und schauen, okay, was gibt es für neue Aspekte, die auch uns interessieren? Denn ich glaube, wenn man selbst motiviert mit was Spannendem in die Klasse geht, dass das abfärbt auf Schülerinnen und Schüler, dass man die mitziehen kann. Und eine ganz spannende Sache, die auch für mich bei der Beschäftigung mit dem Heft ganz neu war, war über die pythagoreischen Trippel beispielsweise auf die babylonische Formel zu kommen. Das heißt, den Blick weg von den Flächen hin zu Seitenlängen zu nehmen, die dann auch quadratisch ausgedrückt werden können, was wiederum aufs Knautsche Dreieck führt. Ja, das können wir uns, wenn wir haben jetzt hier so ein auditives Format, aber wir können es visuell vorstellen. Wir haben irgendein quadratisches Stück Papier, beispielsweise von so einem Notizklotz, so ein Zettel. Und wir konstruieren uns jetzt ein Dreieck, das die Basis unten die Grundseite dieses Blattes hat. Und oben die Spitze wählen wir genauso, dass es auf der gegenüberliegenden Quadratseite in der Mitte liegt. Dann hat dieses Dreieck ein ganz bestimmtes Seitenverhältnis. Und dieses Seitenverhältnis ist für unser menschliches Auge so angenehm, dass es ästhetischen Aspekten entspricht und man es so beispielsweise für die Architektur verwendet. Und sogar für sakrale Architektur im Straßburger Münster finden wir ganze Seitenschiffe, die mit dem Knautschen Dreieck sich beschreiben lassen. Und das ist nochmal sowas, wenn man das in den Unterricht transportieren kann, indem man die Schülerinnen und Schüler auch nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Denn jetzt transportieren wir eigentlich ein mathematisches oder einen mathematischen Aspekt, in die Kunst mit rein. Wir sind in der Ästhetik, wir sind im kreativen Arbeiten drin und man ist ganz leicht von so einem Arbeitsauftrag, wie finde das Knautsche Dreieck, beispielsweise im Straßburger Münster zu, naja, konstruier doch dein eigenes Münster. Schaffe selbst etwas, was dir gut gefällt, was die ästhetischen Aspekte, die du selbst hast, widerspiegelt. Und ich denke, das könnte so ein Aspekt sein, den ich jetzt besonders spannend fand, was so mein nächstes Landschaftsbild ist, das ich mit in meinen Pythagoras-Unterricht mit reinnehme. Gleichzeitig finde ich es immer sehr spannend, weil du eben auch gesagt hast, gemeinschaftliches Forschen, das ist auch was, was ich mir mit meinen Schülerinnen und Schülern oft erlaube, mich da auf die Reise mit ihnen zu begeben und es beispielsweise in Pythagoras auch in den Raum reinzutragen. Wenn wir jetzt von dieser Gleichung starten, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, uns überhaupt mal zu fragen, was kann die eigentlich bedeuten? Wenn wir von der Gleichung ausgehen und ich einfach mal Variablen ersetze, beispielsweise durch x Quadrat plus y Quadrat gleich r Quadrat, dann glaube ich, sind jetzt ganz viele Kolleginnen und Kollegen schon in einem anderen Objekt, zwar immer noch in einem geometrischen, aber ich bin am Kreis. Meine Koordinaten x und y geben mir jetzt den Mittelpunkt vor, der im Ursprung liegt und ich lasse sie jetzt laufen, immer mit der Bedingung, dass die Addition in einem Radius im Quadrat drin liegt. Und wenn ich den jetzt in den Raum reinnehme, dann komme ich auf das Objekt eines Zylinders. Ich habe in jeder Z-Ebene drin immer noch meine Kreise mit dem festen Radius R, sie aber jetzt räumlich gedacht. Ein Fall, den wir sonst beim funktionalen Zusammenhang häufig vernachlässigen, nämlich den der funktionalen Unabhängigkeit. Und wenn ich jetzt auch anfange, an meinem R-Quadrat zu spielen, beispielsweise nach x Quadrat plus y Quadrat gleich z Quadrat, dann bekomme ich noch mal was anderes raus. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, da ist es schwer zu hören, es wäre sehr leicht einzusehen, nämlich in einem Doppelkegel drin. Und damit habe ich den Pythagoras wieder in den Raum reingebracht.
Es ist witzig, dass du es so sagst. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil ich hatte gedacht, wenn wir es in den Raum übertragen, dann wären das quasi Würfel. Also der Volumeninhalt von einem großen Würfel wäre dann quasi die Summe der kleinen Volumina. Ist es das oder ist es Käse?
Du, nee, das ist überhaupt kein Käse. Prinzipiell, wenn du auf diese Art und Weise in den Raum gehen würdest, müsstest du an deinen Potenzen oben was ändern. Nämlich dann hättest du a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3. Und so räumlich denken wir jetzt sofort an so drei Würfel, die vielleicht auf so einem Dreiecksprisma drauf sitzen. Und spannenderweise ist das direkt schon der Fall, wo Pythagoras oder eine ähnliche Sache eben nicht mehr funktioniert. Und das führt auf eins der größten, ja, Probleme eigentlich der Zahlentheorie. Für welche Potenzen ist a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n eigentlich lösbar? Und damit sind wir beim Satz von Fermat, der das ganze Problem mal aufgerissen hat und dann seit Jahrhunderten es als ungelöstes Problem der Zahlentheorie galt, bis Andrew Wiles es 95 gelang, dieses Problem mit Methoden, die Fermat gar nicht zur Verfügung haben konnte, zu lösen. Also wir sehen, das war eine Riesenzeitspanne, in der Mathematiker daran geforscht haben. Das ist deshalb auch so eine spannende Sache, auch nochmal aus historischer Sicht, weil Fermat nämlich in seinem, ja, Hinterlassenschaften aufgeschrieben hat. Er hätte einen ganz wunderbaren Beweis dafür gefunden, der aber nie auf die Zeile passt. Und ja, Mathematiker haben Jahrhunderte daran geforscht und mittlerweile geht man davon aus, oder Andrew Wiles hat bewiesen, dass es eben keine Lösung für Potenzen größer 2 gibt. Das heißt, der Satz des Pythagoras ist ein absolutes Phänomen und Spezialfall hier. Aber wenn wir jetzt mal in der Ebene bleiben und da von dem a-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat zur Pythagoras-Figur gehen. Ich kann mir natürlich auch von der Pythagoras-Figur, wie wir sie jetzt im Kopf haben oder hoffentlich in die Köpfe transportiert haben, die aufploppt, natürlich auch fragen, wie sehen denn Brüderchen und Schwesterchen dazu aus, wenn ich a-Quadrat plus b-Quadrat plus c-Quadrat gleich d-Quadrat nehme? Was ändert sich dann an meinem Dreieck? Ne? So, sowas. Also es gibt ganz, ganz viele spannende Forschungsaufträge, die man aus dieser Gleichung heraus entwickeln kann, wenn man einfach mal nach Bedeutungen fragt. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht theoretisch irgendwo an, weil uns die Visualisierungen fehlen, aber diese sind natürlich auch im Mathematikunterricht mittlerweile ganz leicht mit dynamischer Geometriesoftware zu realisieren. Das kann man auch in die Hände von Schülerinnen und Schülern geben, die damit umgehen können. Und da kommen ganz spannende Forschungsaufträge raus.
Kann ich aus meiner eigenen Schulzeit ein bisschen bestätigen, weil ein Kumpel von mir, der hat dann auch Mathematik studiert und jetzt mittlerweile promoviert, der hat Mathematik gerechnet, wo die Lehrer gedacht haben, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn. Weil er daran Spaß und Freude hatte und immer noch hat. Mein Argument hier ist eigentlich nur, dass ich Schülerinnen und Schülern sehr viel mehr Kompetenz zutraue in ihrem Spezialgebiet, wenn sie wirklich für eine Sache brennen. Und ich glaube, dass das echt bereichernd sein kann. Zumindest war es das bei mir damals, weil unsere Lehrer das sehr gut aufgenommen hatten. Damals in Physik, ha, ja, ich weiß, ich habe es ja schon gesagt, Chemie und Physik, aber ich möchte deine Aussage definitiv untermauern, dass man das auch in Schülerhände geben kann. Was mich aber vor allen Dingen noch jetzt interessieren würde, welche schönen Beispiele hast denn du aus deinem Unterricht für jetzt konkret Pythagoras, wo du es eingeführt hast oder wo du es mitbekommen hast von einem Kollegen, einer Kollegin, wo du dachtest, hey, das ist nett, das ist anders, da geht's Herz auf oder die Augen werden groß.
vielleicht zwei von Kolleginnen und Kollegen und dann eins von mir. Aus der Reihe heraus ist natürlich auch ein Schwerpunkt Beweise zum Satz des Pythagoras. Hier hatten wir ja auch dokumentiert im Heft, dass wir einen Vorschlag von der Kollegin hatten, diese Beweise tatsächlich auch in die Klasse zu geben und da den Schülerinnen und Schülern Auswahlmöglichkeiten zu lassen, ja, dass ich als Lehrperson verschiedene Beweise vorbereitet habe, die da, Stichwort Stuhl der Braut und so weiter, alle konstruktiv geometrisch gelebt haben. Denn wir haben eben gesagt, historisch gesehen sind die auch einfach die Älteren und die, die Pythagoras vielleicht sogar gedacht hat. Da den Schülerinnen und Schülern durch die Auswahl zu ermöglichen, eine eigene Entscheidung zu treffen, was interessiert mich eigentlich und was mich interessiert, damit beschäftige ich mich nämlich gerne oder verstärkt. Letztendlich auch nochmal zu reflektieren, warum habe ich den eigentlich ausgewählt? Was fand ich jetzt besonders spannend? Waren es ästhetische Aspekte? Waren es beispielsweise, dass er mir leicht gefallen ist oder dass ich die besondere Herausforderung gesucht habe? Denn als ich auf das Bild geschaut habe, da wusste ich erstmal gar nichts damit anzufangen. Und gleichzeitig dann aber auch diesen Schritt nochmal in die Mathematik zurückzumachen, diese Beweise so aufzubereiten, dass jemand, der sich nicht als Spezialgruppe damit beschäftigt hat, den nochmal verstehen zu können anhand meiner Argumentation. Also das fand ich einen sehr, sehr genialen Schachzug, das nochmal so zu drehen und da Schülerinnen und Schüler auch anzuleiten, sich nochmal von dieser Alltagssprache oder gerade was in den konstruktiv-geometrischen Beweisen drinsteckt, ja, das sieht man doch, nochmal zu lösen und das tatsächlich zu beschreiben für Schülerinnen und Schüler, die das gerade nicht mal so einfach sehen. Das zweite war, und deshalb hatte ich eben mit der Einführung gefragt, nämlich am Ende der Lerneinheit zu Pythagoras, wie kann ich denn als eigentlich eine Leistungsüberprüfung gestalten? Was waren die zentralen Aspekte, die meine Schülerinnen und Schüler aus dieser Lerneinheit rausziehen sollten? Und da sind wir ja, würde jetzt mal behaupten, deutschlandweit, jetzt nicht nur bei uns im Saarland, von diesen alternativen Leistungsnachweisen mittlerweile involviert. Also Leistungsnachweise, die jenseits von der Klassenarbeit liegen sollen und gerade auch andere Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen sollen. Und da hatte die Kollegin die Idee, tatsächlich das beweisen können, Stück weit zu überprüfen. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, weil das auch eine Diskussion ist, die wir häufig im Kollegium haben. Ja, wie können wir denn jetzt eigentlich diese, ja, ich will es nicht Soft Skills nennen, aber wie kann ich denn eigentlich diese Dinge überprüfen? Was für Aufgabentypen, für Formate sind jetzt geeignet? Und ja, sie hatte den Satz über die Höhenrechtecke gewählt, ja, als Erweiterung des Kathetensatzes. Denn wenn ich in einem Dreieck bin und jetzt darf es beliebig sein, wenn ich da die Höhen verlängere und mir dann Katheten und Hypotenusenquadrat nochmal denke, dann teilen diese erweiterten Höhen die Quadrate in Rechtecke. Und jetzt kommt das Spannende daran. Die Rechtecke, die sich in der Ecke berühren, also da aneinander liegen, die sind flächengleich. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, hätten wir eine Visualisierung zur Hand, wäre das sofort klar. Ja? Die Bilder sprechen da für sich, aber das zu hören, ist jetzt schon nochmal eine Hausnummer. Und deshalb war der erste Schritt auch für die Schülerinnen und Schüler, konstruiert das. Ja, es war ein so gestaffelter Leistungsnachweis, sodass auch Schülerinnen und Schüler, die schwächer in Mathematik sind, hier sich einbringen konnten, diese Selbstwirksamkeit auch in der Leistungsüberprüfung spüren können. Und mit dem Handwerkszeug, das sie von Pythagoras hatten, von den Beweisen, ist auch dieser Satz zu beweisen. Und die Kollegin berichtete aus ihrem Unterricht heraus, dass Schülerinnen und Schüler das schafften und sie auch bei den Schwächeren feststellte, dass die sich da mit Herzblut reingehangen haben, so weit gegangen sind, wie sie irgendwie konnten. Und ich finde, das ist auch was sehr, sehr Schönes für eine Leistungsüberprüfung, die Pythagoras da ermöglicht.
Absolut. Ich weiß gar nicht, auf welchen von deinen Aussagen oder auf welche von deinen Aussagen ich am ersten reagieren darf, weil du hattest gesagt, jetzt reden wir über eine Sache, die man eigentlich sieht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit versucht habe, mein Kopfkino anzuschalten und mir ein blödes weißes Blatt Papier vorgestellt habe, wo ich dann quasi mit Bleistift was raufmale und das dann quasi verlängere und dann so. Es war nur ein bisschen schnell für mich gerade. Aber hey, man kann sich die Folge ja nochmal anhören. Dann ist mir aufgefallen, diese Fähigkeit des Visualisierens, das haben wir in der Chemie und Physik ebenfalls. Definitiv. Weil wie stellt man sich denn meinetwegen eine elektrische Bindung vor? Elektronische, Entschuldigung. Ich weiß, mein Chemielehrer damals, der hat immer so eine Art Show abgezogen und hat dann, und dann kommt dieses Wasserstoff und dann der Sauerstoff und dann hat er mit seinen Händen ganz viel gestikuliert und dabei auch lauthals voller Leidenschaft die Dinge halt veranschaulicht, die eigentlich ja nicht existent sind. Also es ist ja nur eine Metapher für irgendwas. Gleichzeitig hat das wiederum mein Kopfkino angeregt und ich konnte es mir irgendwie bildlich vorstellen. Klar, Fehlkonzepte und so weiter, aber da kann man sich jetzt drüber streiten, noch und nöcher, inwiefern man denn Fehlkonzepte eh bilden muss, wenn man versucht, halt eine sprachliche Form zu wählen. Der Punkt hier, den ich machen wollte, ist, warum nicht einfach vorstellen von dem, was du so wunderbar dargestellt hast? Vielleicht auf halber Geschwindigkeit. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Einladung, so verstehe ich dich jetzt, an die Lehrenden und Lehrer, dass man die Schüler dazu aufmuntert oder ermutigt, sich das auch vorzustellen und visualisieren zu können, bevor sie das dann eh hinmalen. Ich weiß nicht, wie das sonst funktioniert in Mathe.
Also es ist auf jeden Fall ein Ziel und das mathematische Kopfkino schön und gut, aber ich glaube, wir kommen nur über gegebene, nachvollzogene Visualisierungen dahin. Ich kann mir nichts vorstellen, was für mich völlig neu ist. Und ich habe natürlich bewusst diesen Satz über die Höhen Rechtecke gewählt, weil er eben nicht so tradiert und gängig ist. Aber wahrscheinlich viele, genauso wie ich da hangen, als die Kollegin mir das vorstellt, ich sagte, Moment mal, das habe ich noch nie gehört. Also, was ist das da? Und ich meine, natürlich möchte man auch genau sowas provozieren, weil sonst wäre ja auch die Visualisierung keine Leistung, die im Sinne einer Abprüfung, einer Leistungsbewertung zu erbringen wäre. Aber wir können unsere Schülerinnen und Schüler dazu anregen und gerade bei den Visualisierungen finde ich es auch immer eine spannende Fragestellung, wie man das häufig macht mit Lernenden. Irgendwann fragen die auch danach, wie kann ich mir das da denn eigentlich vorstellen? Und das ist immer der Moment, wo man, glaube ich, als Lehrperson denkt so, ja, genau da will ich eigentlich hin. Jemand, der mitdenkt, der sagt, okay, hier bin ich jetzt gerade an der Grenze, hier brauche ich jetzt Hilfe. Und man sagt, okay, das könnte eine Visualisierung sein. Und es war gerade ganz spannend, was du über Physik und Chemie gesagt hast, dass man manchmal auch an Grenzen ist, wo wir es uns nicht mehr vorstellen können. Wir in der Mathematik geraten ja bei allem ab R3 aufwärts im Prinzip in diese Falle irgendwo rein, wo wir über Analogieschlüsse nur noch sprechen können. Und das sind natürlich auch ganz wichtige Momente, dass man einsieht, okay, unsere menschliche Vorstellungswelt hat auch irgendwo Grenzen, unsere Visualisierung haben Grenzen. Wir haben natürlich Visualisierungen, die von unseren Vorstellungen von der Lehrperson kommen, die wir externalisieren über Darstellung, konstruktiv, geometrisch oder andere Sprachformen, die ich wähle, die unsere Schülerinnen und Schüler dann wieder internalisieren, dadurch, dass sie zu ihren eigenen Vorstellungen machen. Und die können sie dann natürlich wieder nutzen für ihre eigenen Darstellungen. Da geht dann der Weg irgendwohin weiter. Aber ich denke, wenn man das jetzt als Hörerin oder Hörer auch spürt und sagt, ja, ich würde auch mal gerade einen Stift irgendwie brauchen und ein Blatt Papier, das haben unsere Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht und da sollten wir sie unterstützen. Das ist also auch ein Appell für uns, diese konstruktiv-geometrischen Darstellungen, gerade beim Pythagoras, gerade bei diesen Satzgruppen auch zu verwenden.
Würdest du sagen, genau das ist dann auch der größte Fehler, den man machen kann, dass man das den Schülern verwehrt oder gibt es da noch andere Fallstricke oder Fehler, die man machen kann? Als Lehrkraft.
Ich glaube, das unterrichtliche Geschehen, das, was sich in den 45 Minuten abspielt, unglaublich komplex ist. Und ich glaube, dass Lehrkräfte nach bestem Wissen und Gewissen für ihre Lerngruppen Entscheidungen treffen und mit diesen konstruktiv zusammenarbeiten. Aber natürlich sind Dinge, die man einseitig betrachtet, immer irgendwo beschränkt. Und wenn wir die unterschiedlichen Sprachformen von Mathematik haben, die konstruktiv-geometrische, die formal-algebraische und die verbal-begriffliche und mit allen symbolischen Gehalt, also Regelhaftigkeit ausdrücken können, dann sollten wir sie auch alle anbieten. Denn da sind wir wieder beim Satz von vorhin. Menschen denken Mathematik unterschiedlich. Warum soll ich meinen Schülerinnen und Schülern diese Unterschiedlichkeit verwehren? Ich kann sie ihnen ja geben. Und daher glaube ich schon, dass wir da den Unterricht sehr, sehr reichhaltig machen können.
Das nächste, was ich dich jetzt gleich fragen möchte, ist eine fiese Frage und ich entschuldige mich schon im Vornherein dafür. Was würdest du denn der Hörerin oder dem Hörer jetzt mitgeben wollen als Appell, als Rat, wenn es nur eine Sache gäbe und das ist jetzt der gemeine Punkt dabei? Was liegt dir besonders am Herzen?
Ja, du kannst die Frage so fies stellen, aber wie reichhaltig ich jetzt antworte, ist ja mir oder der Stockfunktion der Aufnahme überlassen. Es ist, glaube ich, was über Pythagoras auch hinausgeht. Aber das, was wir jetzt exemplarisch immer wieder an Pythagoras festgemacht haben, das ist, wir spielen eine Rolle für unseren Unterricht. Und das, was wir mit hineinnehmen, das geben wir auch an unsere Schüler weiter. Und wir dürfen uns die Freiheit nehmen, immer wieder vom Weg aufzuschauen. Das, was wir für spannende Aspekte halten aus der Landschaft, dürfen wir auf die gut ausgebaute Straße des Lehrplans, egal was für Inhalte er da jetzt gerade hat, mit reinnehmen. Und es wird unseren Unterricht bereichern. Wenn es konkret an Pythagoras nochmal sein soll, was ich auch bei der Beschäftigung für das Heft nochmal für mich entdeckt habe, dann sind es gerade diese ästhetischen Momente nochmal, die ich sehr, sehr spannend finde für den Unterricht. Dann ist es dieses gemeinsam argumentieren und begründen, egal auf welcher Klassenstufe das stattfindet. Und vielleicht noch, das war auch eben der Punkt, den ich gerne noch von mir genannt hätte, war diese historischen Aspekte mit reinzunehmen. Denn auch dazu kann ich die Kolleginnen und Kollegen nur ermutigen, auch Historisches im Mathematikunterricht zu machen. Und mit Pythagoras haben wir da allein, was die Darstellung anbelangt, genug Anlass zu. Aber natürlich auch in der Frage, was wissen wir eigentlich über Pythagoras und was für einen Beitrag er zu seinem Satz, wie er heute gelabelt ist, eigentlich geleistet hat. Und das sind auch sehr schöne bereichernde Aspekte, in denen man die Schülerinnen und Schüler durch den Bezug zu den Gesellschaftswissenschaften auch noch mal neu kennenlernen kann.
Puh, elegant geantwortet auf so eine fiese Frage. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich sehr für deinen wertvollen Input und diesen Appell des inneren Feuers der Lehrkraft wieder zu betonen. Ziere gerade so diese Folge zu einem Ende zu ziehen, weil ich finde, da ist noch so viel mehr drin, über was man sich unterhalten könnte. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur die etwas billige Ausrede hier zu sagen, findet doch mehr auch in der Online-Ausgabe vom Friedrich Plus Mathematik in dem Fall hier. Da ist es alles mit drin und da verweise ich ganz liebevoll drauf, weil es lohnt sich echt, definitiv. Vielleicht ergibt es sich in Zukunft nochmal, dass wir uns über dieses oder weitere Themen des Mathematikunterrichts unterhalten dürfen. Ich würde mich wirklich sehr freuen und danke dir sehr für deinen Input.
Ja, vielen Dank und danke für die Chance, hier nochmal einen klassischen Inhalt der Mathematik unter neuen Aspekten ins neue Licht zu rücken.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.